So, wir starten heute mit einem kleinen Videoclip. Unsere Predigtreihe Abraham, so sieht Glaube aus.
Aua! Was bist du für ein grober Kerl? Hast du denn gar kein bisschen Feingefühl? Soll das hier die Küche sein? Das ist ja ekelhaft. Ich nehme Salbei-Tee und Knäckebrot mit Quark und Sprossen.
Haben wir garantiert nicht.
Wann habt ihr denn hier das letzte Mal sauber gemacht? Ickidigit. Den Quark nehme ich nur, wenn er noch nicht offen ist.
Keine Angst, so etwas essen wir hier nicht.
Also schön. Wir müssen schleunigst zurück in die Schule. Das ist die einzige Möglichkeit. Ich verliere ja jeden Funken Autorität, wenn mich jemand so sieht.
Glauben Sie, dieser Schulgeist hat was damit zu tun?
Hol das Stechbart! Nein! Was machst du denn da mit deinen Fingern?
Na, ich versuche, sie groß zu wünschen.
Aha.
Naja, ich dachte, dann sind sie mir vielleicht dankbar und vergessen den gestrigen Abend.
Glaub mir, vergesslich war ich noch nie. Kein Wort.
Hast du was gesagt?
Nö, ich vielleicht in Gedanken.
Bist du aus dem Bett gefallen?
Kann man so sagen, ja.
Schön, können wir zusammen frühstücken.
Nee, ich mach mir nur Quarkbrot.
Vielleicht habt ihr das erkannt, ein kleiner Videoclip aus Hilfe. Ich habe die Lehrerin geschrumpft. Und du sagst ja, warum dieser Clip heute? Weil ich glaube, dass viele von uns haben sogar Gott in unserem Denken geschrumpft. Und wir haben einfach ein ganz anderes Bild von Gott, wie wir es eigentlich schon haben sollen. Und das ist ja der Grund, warum wir manchmal so kämpfen mit unserem Glauben. Und mein Titel für heute, das, was ich heute jetzt predigen möchte, ist: Dein Gottesbild bestimmt deinen Glaubenspegel. Dein Gottesbild bestimmt deinen Glaubenspegel. Es ist nämlich so, dass wir wirklich dann oft im Leben so Gott so klein machen, dass wir denken, dass er nicht in der Lage ist, um das zu tun, was eigentlich in unserem Leben jetzt notwendig wäre aus unserer Sicht. Es ist immer so, dass wir ein Problem haben, wenn wir nicht glauben, dass er das schafft, wenn wir an seine Fähigkeit einfach zweifeln. Ein ganz großer Mann, den vielleicht habt ihr von ihm gehört, so Hudson Taylor, hat gesagt: Wir brauchen kein großer Glaube, sondern Glauben in einem großen Gott. Ja, so, das ist das, worum es geht. So, er hat uns dann auf den Weg gebracht. Er hat uns dann herausgeholt aus unserem Leben für viele von uns. Vielleicht gibt es der eine oder andere jetzt unter uns, der heute zum ersten Mal da ist oder vielleicht auf der Suche ist. Und ich freue mich, dass du da bist. Aber es gibt andere Menschen, die auf dem Weg mit Gott sind. Gott hat einfach sie dann rausgeholt, hat einfach etwas in ihrem Leben getan, sodass sie eine Offenbarung haben jetzt von: Wer ist dann Christus? Wer ist der? Und wie kann ich dann ihm nachfolgen? Aber für uns ist das Problem, dass unser Gottesbild ja viel zu klein geworden ist. Wenn wir eine hohe Einschätzung von Gott haben, dann wird einfach der Glaube jetzt bei uns dann viel einfacher sein. Und manchmal ist es ganz wichtig, dass wir Zeit nehmen, dass wir wirklich besinnen, ja, was hat Gott gesagt? Und ich habe einen Psalm mitgebracht heute, so Psalm 19, und ich möchte diesen Psalm vorlesen. Und ich möchte dich ganz ehrlich fragen heute: Hast du in deinem Herzen so ein Bild von Gott? Hast du in deinem Herzen so ein Bild von Gott? Oder hast du nämlich eine ganz andere? Weil wenn du eine ganz andere hast, dann schleichen einfach viele andere Dinge rein. So, ich lese jetzt vor. Der Himmel verkündet die Herrlichkeit Gottes. Und das Firmament bezeugt seine wunderbaren Werke. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht teilt es der anderen mit. Ohne Sprache und ohne Worte, lautlos ist ihre Stimme. Doch ihre Botschaft breitet sich aus über die ganze Erde und ihre Worte über die ganze Welt. Die Sonne wohnt am Himmel, wo Gott sie hingestellt hat. Sie tritt hervor wie ein strahlender Bräutigam nach der Hochzeit. Sie freut sich wie ein Held, bereit für den Lauf. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und zieht ihre Bahn bis ans andere Ende. Vor ihrer Glut kann sich nichts verbergen. Ist das nicht wunderbar? Jeden Tag, so die Uhr funktioniert 100%, so es kommt Licht am Tagesanfang, so es kommt Nacht am Tagesende, so die Sonne kommt und geht, einfach jeden Tag, jeden Tag. Gott hat einfach diese Sonne dort hingestellt, genau an der richtigen Stelle. Nicht so nah an die Erde, nicht so weit weg. So groß ist er, so groß ist er. Und jetzt geht's weiter. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erfrischt die Seele. Darf ich noch mal sagen, das Gesetz der Herr ist vollkommen. Oder denkst du, dass der Herr dann doch Hilfe braucht? Dass wir irgendwie etwas aus der Bibel rausnehmen sollen oder dass er vielleicht irgendetwas ja vergessen hat? Oder dass er das nicht ganz genau gemeint hat, wie es dann dort geschrieben ist? So, was für eine Einschätzung hast du von dem Wort Gottes? So, es ist vollkommen. Es erfrischt die Seele. Die Ratschlüsse des Herrn sind zuverlässig und schenken den Unverständigen Weisheit. Die Gebote des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Richtig, ja, die Gebote des Herrn sind richtig. So, er ist der Herr. So, er hat einfach seine Gebote ins Leben gerufen. So, wir müssen uns dann fragen, ja, wer sind wir, damit, dass wir damit argumentieren dürfen, sage ich mal. Wenn du jetzt im Herzen dann mit Gott argumentieren möchtest an dieser Stelle, dann darf ich mal sagen, so deine Einschätzung von wer er ist ein bisschen zu niedrig. So, wenn du eine hohe Einschätzung hast von ihm, dann sagst du, mein Gottesbild ist so, er hat Recht. Er hat immer Recht. So, die Ehrfurcht, die Vorschriften des Herrn sind klar und schenken Einsicht. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist echt und hat für immer Bestand. Die Gesetze des Herrn sind Wahrheit. Jedes einzelne ist gerecht. Sie sind wertvoller als das feinste Gold und süßer als der beste Honig. Sie sind eine Mahnung an jeden, der sie hört. Und wer ihnen gehorcht, den erwartet eine reiche Belohnung. Jesus in seinem Leben, der hat eine ganz hohe Einschätzung vom Vater gehabt. Es war stürmig im Boot, so die Jünger haben Angst gehabt, so wer hat geschlafen? Der Herr hat geschlafen. So er wusste, ich weiß, in welcher Hand ich bin. Seine Einschätzung von dem, was er ist, sein Bild vom Vater war eine ganz, ganz andere. Er hat ihn gekannt. Und weil wir dann diese Reihe machen und diese Predigtreihe über Abraham, so sieht Glaube aus. Heute möchte ich einfach kurz Abrahams Gottesbild testen. So, was hat Abraham für ein Gottesbild gehabt? Und das wird uns helfen, dass wir in unserem eigenen Leben ja den Glauben dann stärken können. Und Punkt Nummer 1, Abraham glaubte, dass Gott alles kann. Gott kann alles. Römer 4, Vers 17. So heißt es in der Schrift, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Dies geschah, weil Abraham an den Gott glaubte, der die Toten zum Leben erweckt und ins Dasein ruft, was vorher nicht war. Zwei Dinge. Zwei für mich der absolut wunderbare Dinge. So, der Abraham hat einfach diese Dinge geglaubt. Er hat geglaubt, er macht lebendig, was tot war. Und auf der anderen Seite, er ruft ins Dasein, was vorher nicht da war. So, das hat er geglaubt. So, das war sein Gottesbild. Ich möchte dir sagen heute, was hast du für ein Bild von Gott? Ich möchte dir sagen, dass egal welche Umstände jetzt herrschen bei dir, egal welche Menschen dann düstere oder pessimistische so Einschätzungen dann über dein Leben ausgesprochen haben, es ist ja doch möglich, dass der Herr das wieder lebendig machen kann, was tot und kein Leben hat. Er kann das. Er kann das in deinem Leben. Er kann eine Beziehung neu machen. So, er kann eine Beziehung zu Gott erneuern. Er kann dir eine neue Vision geben. Das, was du fallen lassen hast, kann er so Leben einhauchen. Es geht. So, an so einem Gott, hat Abraham geglaubt. Er kann einfach so das, was tot ist, kann er lebendig machen. Und ich bin froh darüber, ja, weil es gibt Dinge, die tot sind, die er wieder lebendig machen möchte. Und dass er wieder lebendig machen soll. Und ich stehe einfach dafür. Danke, Herr, dass es die Möglichkeit gibt. Und deswegen hat er dann immer wieder, so durch das ganze Neue Testament, immer wieder, war es dann wichtig, war es einfach wichtig, dass Jesus Menschen dann auch vom Tod ins Leben auferweckt hat. Dinge, die aussichtslos gewesen sind, Menschen, die ein paar Tage jetzt tot gewesen sind, hat er einfach ins Leben gerufen. Ja, er wollte zeigen, ich bin der Gott. Ich bin der Gott, der die Dinge, die tot sind, wieder lebendig machen kann. Was in deinem Leben? Was in deinem Leben ist es, was einfach gestorben ist, wo er und du sagst, das kann nie wieder werden. Ich möchte dir sagen, es kann wieder werden mit unserem Gott. Es kann wieder werden. Abraham hat natürlich auf seinen eigenen Körper geschaut und gesagt, so Herr, so mit meinem Körper gibt es gar keine Möglichkeit. Du sagst, ich werde jetzt Nachkommen haben, aber wenn ich meinen Körper anschaue und den Körper jetzt meiner Frau, dann gibt es die Möglichkeit gar nicht. Aber das hat natürlich den Herrn jetzt gar nicht beeindruckt. Er wusste, was er machen wollte. Ins Leben rufen, ja, das, was tot ist. Das kann er tun. Und bei Gott ist es nämlich so. Und wir haben im Neuen Testament, haben wir natürlich genau dasselbe Glaube an unserem Gott. Wie Abraham geglaubt hat, er wird einfach das, was tot ist, ins Leben rufen. Wir glauben, und ein Kern des Glaubens ist natürlich, dass wir an Christus glauben. Und was ist mit ihm passiert? Das, was tot war, ist auferstanden, oder? Was tot war, ist auferstanden. So, das ist Kern des Glaubens. Deswegen ist es wichtig, dass wir einen Glauben haben, jetzt, der genauso ist ja, wie der des Abrahams. Das zweite hier ist, er ruft ins Dasein, was vorher nicht da war. Ich versuche es. Und was der Herr gemeint hat, war in diesem Fall, viele Nationen. Zu dem Zeitpunkt, ja, war es nur Abraham. Er hat keinen Nachkommen gehabt. Es gab jetzt keine Nationen, die von ihm dann jetzt hervorgegangen sind. Und dann kommt der Herr und sagt jetzt, bei dir, Abraham, ich werde ins Dasein rufen, das, was vorher nicht da war. An so einem Gott glauben wir auch. Ja, was ist es in deinem Leben, wo du sagst, es ist einfach in diesem Moment nicht da. Es ist nicht da. Aber der Herr soll etwas ins Dasein rufen. Das kann passieren. Ja, und wir natürlich, wir stehen einfach vor, ich meine, hier in unserer Gemeinde, wenn ich dann überlege, ich habe in dieser Vorbereitungszeit überlegt, ja, verschiedene Prophetien über unsere Gemeinde, die dann viele, viele Jahre zurückgehen. So eine Prophetie, ganz am Anfang hier in der Gemeinde. So, das wird eine internationale Gemeinde werden. So, ich glaube, das war eine Prophetie, es war dann kurz vor der Wende sogar. So eine Prophetie, wenn wir um uns herum schauen, dann sagen wir, so der Herr hat das erfüllt. So was unmöglich war, wo wir gesagt haben, wird nie werden. Hat der Herr das ins Leben gerufen. Was nicht da war, hat er möglich gemacht. Und natürlich ist es so, dass der Abraham einfach geglaubt hat, dass die Zustände werden einfach auf Gottes Wort gehorchen. So ein Glaube hatte er gehabt, weil so musste es dann auch sein. So die Schöpfung war einfach ein Gehorchen, alle materielle und natürliche Umstände, so einfach auf sein Wort hin hat das alles gehorcht. Und daher kam einfach die Schöpfung. Und Gott hat sich nicht darüber jetzt so einen Kampf gemacht, oder draußen einen Kampf gemacht bei Gott, wenn er etwas sagt, wenn er etwas ausspricht, dann ist es für ihn mühelos. Das passiert einfach, weil er das spricht. Er sagt einfach, so, es sollte jetzt Licht geben und es gab Licht. Es sollte. So, und es ist einfach dann entstanden jetzt auf sein Wort hin. Er kann, wenn er was sagt, dann bedeutet das, dass es auch dann ins Leben gerufen werden kann und wird. Was er einmal konnte, kann er natürlich auch immer wieder. So, was Gott damals gemacht hat. Deswegen erstaune ich einfach, dass es Christen auf der Welt gibt, die nicht glauben können, dass seine Jungfrau schwanger werden kann, wie bei der Maria. Ein Wort Gottes. Wenn wir glauben an einem Gott, der Wunder tun kann, der wirklich dann aus dem Nichts dann ins Leben rufen kann, dann ist es doch nicht schwer, das zu glauben. Oder wir stellen natürlich dann alles andere jetzt in Frage. Aber ich glaube, dass unser Gott, so wenn er damals so aus dem Nichts dann jetzt durch sein Wort ins Leben gerufen hat, dann kann er das immer wieder. Er kann das bei dir auch tun. So, wofür vertraust du? Was vertraust du heute, sodass Gott jetzt in deinem Leben tun kann? Was er einmal kann, kann er immer wieder. Und ich hab heute jetzt so ein Fernglas mitgebracht. Und das ist für mich da immer, das ist jetzt mein Beispiel schlechthin, von, wenn ich an meinem Leben denke und ich denke jetzt, welche Sicht habe ich hier vom Gott? Habe ich ein großes Gottesbild oder ist mein Gottesbild wirklich ganz winzig? Dann frage ich mich und stelle mich einfach die Frage, durch welche Seite gucke ich in diesem Moment durch dieses Fernglas? Ja? So schaue ich einfach durch diese Seite, dann sehe ich natürlich Gott. Oder sehe ich einfach hier das Bild jetzt ganz groß und ganz nah? So, pass auf, alle die in der hintersten Reihe, auf der Seite, ja? Ja, oder schaue ich einfach durch die andere Seite. Wenn ich das so mache, ja, dann ist diese Halle ja so 10-mal so groß, wie es heute ist. Und ganz, ganz, ganz weit weg auf dieser Seite sehe ich dann irgendwas. So, welches Bild hast du von Gott? Ja, schaust du durch diese Fernglas in die richtige Richtung und sagst, ja, ich glaube. Oder schaust du in die andere Richtung und hast ein ganz winziges Bild von Gott. Ich möchte euch sagen, ja, der Abraham, der hat einfach ein Bild gehabt von Gott und hat die Meinung schlicht und einfach gehabt, der Herr kann es. Mein Gott kann es. Steht in dieser Bibelstelle hier geschrieben. Er kann ins Leben rufen, was nicht da ist, und er kann lebendig machen, was tot war. So, zweitens heute. Der Abraham glaubte, dass Gott seine Verheißung halten wollte. Er glaubte, dass Gott seine Verheißung halten wollte. In Römer Kapitel 4, da lesen wir, Abraham zweifelte nicht und vertraute auf die Zusage Gottes. Sein Glaube wuchs sogar noch und damit ehrte er Gott. Nicht nur glaubte er an einem Gott, der kann, aber er hat auch geglaubt, dass an dem, was er gesagt hat, dass er in der Lage ist, um seine Verheißung auch umzusetzen und dass er das wollte. Dass er nicht nur, dass er das kann, aber dass er auch das wollte. Und er hält seine Versprechen, war seine Meinung. Und das ist nämlich so mit Gott, dass er seine Versprechung nicht brechen kann, weil er einfach ein Wesen ist, der immer dann die Wahrheit erzählt. Der immer einfach, so in seinem Wesen kann er nicht lügen. Und das heißt ja, so das ist eine Eigenschaft Gottes, dass er nicht lügen kann. Wenn er etwas erzählt, dann erzählt er zwangsläufig einfach die Wahrheit. Er ist nicht einer, der heute sagt so und morgen etwas anderes. Aber wenn er eine Verheißung gibt, dann heißt es, dass er zu seinem Wort steht. Und das heißt, dass er das in Erfüllung bringen möchte. Das ist, worum es geht. Abraham sah die Umstände. Sie waren nicht günstig. Er sah alles aus, er sah schlecht aus. So, was für eine Möglichkeit gibt es, dass von meinem Körper jetzt ein Sohn kommen könnte? Aber er sah das alles an. Er hat in seinem Denken, der Herr kann das, er sah das alles an. Und dann hat er gesagt, das sieht hoffnungslos aus, aber, ich vertraue lieber das, was der Herr mir gesagt hat. Weil er kann nicht lügen. Das ist sein Glaube. Ich möchte auch so sein. Ich möchte auch so sein. 2. Timotheus 2, 13, da steht, wenn wir untreu sind, da bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Er kann nicht untreu sein. Das ist einfach in seinem Wesen. Wenn er die Verheißung sagt, so ist das, dann wird es auch so sein. Dann wird es einfach auch so sein. Und der Abraham hat genau das in seinem Herzen gehabt. Er kann sich nicht widersprechen. Er kann sich nicht anders verhalten, als was er wirklich ist. Er muss niemals Buße tun, weil er gelogen hat. Weil er lügt nicht. Ja? Er lügt nicht. Hebräer 10, 23, nächste Bibelstelle. Deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen. Denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. Da haben wir es. Gott steht treu zu seinen Zusagen. Was er gesagt hat, das hält er auch. So hat die Möglichkeiten und die Sicherheit, die wir haben, ist, dass er zu seinen Zusagen dann auch steht. Die Verheißung für Abraham war unwahrscheinlich, aber das, was Gott gesagt hat, hat für ihn viel mehr gezählt als alles andere. In unserer ehemaligen Gemeinde sind wir in einem Ort gegangen, es waren so 30 Kilometer östlich von Johannesburg, wo wir damals in eine große Gemeinde gegangen sind und wir auch dann so angestellte Älteste gewesen sind. Und Gott hat uns aufs Herz gelegt, in eine andere Gegend jetzt eine neue Gemeinde zu gründen. Und in der Vorbereitungszeit sind ein paar Dinge passiert. Das eine war, dass der Herr zu mir gesprochen hat, so aus einer Bibelstelle und gesagt hat, und ich habe das ja für mich verstanden, wir werden einen Gottesdienstraum finden in der ersten Etage in einem Gebäude. Ich meine, damals gab es die Gemeinde, natürlich gab es die Gemeinde gar nicht, es war nur ein Gedanke. Gott hat zu uns gesprochen. So, wir gingen in diese Gegend und wir haben jetzt einfach geguckt, wo können wir Gottesdienst feiern. Und zum Schluss haben wir dann gesagt, haben wir nichts gefunden. Und ich habe es einfach bei mir dann einfach auf Eis gelegt und gesagt, Herr, vielleicht hast du das doch nicht gesagt. Hast du das vielleicht doch nicht gemeint? Und unser erstes Treffen jetzt war in der Halle jetzt eine Schule. Eine Aula in einer Schule. Und nach anderthalb Jahren ist der Schuldirektor zu uns gekommen und er hat gesagt, liebe Wayne und Leiter hier, wir wollen den Fußboden in der Halle jetzt neu machen und ihr müsst jetzt rausziehen und wir haben eine schlechte Nacht für euch, ihr dürft nicht zurück. Und wir haben dann wirklich eine Krise gehabt zu diesem Moment, weil wir wussten nicht, wo sollen wir dann hingehen. Es war alles kompliziert. Und da an einem bestimmten Gebetstreffenabend jetzt kam ein Ältester in unsere Gemeinde, Ältester zu dem Zeitpunkt, kam zu mir und hat gesagt, weißt du, bei dem Gebetstreffen heute Abend habe ich eine bestimmte Bibelstelle auf dem Herzen bekommen und hat sie mir einfach in die Hand gedruckt. Und ich schaute das an und es war Es war diese Bibelstelle, wo Jesus den Jüngern gesagt hat, geht einfach in die Stadt und dort auf der, es gibt so, sozusagen diese Obergemach, ja, so ein, für mich ja, in meinem Denken, einfach ein Zimmer in der ersten Etage, oder? Auf jeden Fall, das gab's, ja, und da hat mir diese Stelle gegeben und zu dem Zeitpunkt habe ich dann das Gefühl gehabt, dieser Eindruck, ja, Herr, du hast es gesagt und ich habe es vergessen, es tut mir leid. Aber wenn du es gemeint hast und du immer noch zu deinem Wort stehst oder so, dann gibt es dann bestimmt etwas dran. Und wir haben jetzt nochmal gesucht und so weiter und wir kommen echt unter Zeitdruck und wir haben jetzt alles Mögliche, wir haben jetzt keine erste Etage gefunden. Und dann an einem Tag, als wir dann unterwegs waren, jetzt bei den 7-Tags-Adventisten, so ins Büro da zu gehen, zu fragen, ob wir dann ihre Räume am Sonntag benutzen können, weil sie natürlich am Sonntag die Räume nicht brauchen. Der eine, der gefahren ist, hat gesagt, hey, wir fahren einfach hier in der Kirche. Ich habe gesehen, dass es ein Schild gab und dort können wir vielleicht gucken, ob es Räume frei gibt. So, wir gehen in ein kleines altes Einkaufszentrum, fahren einfach dort rein und es war, hat nichts mit der ersten Etage zu tun gehabt. Wir gehen einfach um dieses kleine Zentrum herum oder so und wir kamen dann jetzt zu einem Eingangstür und dort steht auf der Tür oben, ja, so zu vermieten, ja, 800 Quadratmeter erste Etage. So von der Straße konnte man gar nicht sehen, dass es dort so Platz gab. Und innerhalb 2 Wochen haben wir einfach so den Vertrag unterschrieben und sind in dieser erste Etage eingezogen. Wie Gott das, vor es die Gemeinde überhaupt gab oder so, hat er einfach das aufs Herz gelegt und hat das auch erfüllt. So ist er nämlich. So ist er nämlich, ja? Ja? Ich habe jetzt, ich erzähle einfach etwas anderes, weil ich denke, vor eine Gemeinde da ist, wenn du nichts sehen kannst, ist es nämlich so, dass du dann natürlich sagst, kann ich das überhaupt leiten? Bin ich überhaupt ein Gemeindeleiter und so weiter? Und ich habe jetzt in meine stille Zeit, so das geht einfach zurück auf die Predigt letzte Woche, wo ich gesagt habe, so oft hat Gott aus stille Zeit aus der Bibel zu mir gesprochen. Ich lese in meiner Bibel, Richter, Kapitel 6. Es geht um die Geschichte von Gideon. Und ich sitze da und ich lese und ich habe, Gott hat zu mir gesprochen, in dieser stille Zeit gesagt, das war Juni und die Gemeindeanfang jetzt war geplant für den Januar. Und er spricht zu mir und er sagt so, ich werde dir eine Gemeinde geben von mindestens 300 Leute. Und da habe ich zu dem Moment gekämpft mit Deutschland und wie soll das alles passieren. Und ich bin nach Hause gekommen und habe René gesagt, weißt du was, ich spüre einfach, dass der Herr zu mir gesagt hat, so ich muss mich keine Sorgen machen, wenn die Gemeinde 300 ist, so dann kommt erst Deutschland. Und René, ja, es gibt keine Gemeinde. Und du redest jetzt von einer Gemeinde von 300. Weißt du, wie viele das sind? Und in so einer kurzen Zeit, wie soll das überhaupt gehen? Ja, so, es hat nicht gerade mein Glauben geholfen an der Stelle. Und, aber jetzt kommt das, ja. Eine Woche später, ich bin im Büro in dieser Gemeinde. Ich bin im Büro und ich bekomme, so die Sekretärin ist in mein Büro gekommen und hat gesagt, hier, wir haben einen Brief bekommen von eine Frau in der Gemeinde, eine prophetische Frau. Und sie hat zu dem Moment ja uns gar kein prophetisches Wort gegeben. Sie bringt es einfach rein, sitzt auf den Tisch. Ich mache das auf. Und als ich die ersten Sätze gelesen habe, habe ich einfach angefangen zu weinen, weil es war so unglaublich. Und was sie geschrieben hat, sie hat gesagt, ich sehe einfach, dass Gott euch so in verschiedenen Stufen ja einfach dann so verschiedene Stufen ja plant. Es wird ja wie eine Grundschule, Mittelschule, Gymnasium, dann Uni und so weiter. Ich bin einfach an Vorbereitung in deinem Leben. Und der Herr sagt zu dir, dass er dir eine bestimmte Nummer gegeben hat für die Ernte, für die neue Gemeindegründung. Nicht schlecht, oder? Ich habe versucht, die Frau mit nach Dresden zu bringen, aber sie wollte nicht, ja? Ja, das war aber noch keine Gemeinde. Aber es war tatsächlich so, dass Gott das erfüllt hat. Dass er das gesagt hat, so bei dieser Bestätigung für mich jetzt und über diese Frau, dass er das bestätigt hat. Und als der Moment ja kam, ja, dass es so weit war, dann waren wir ja auf jeden Fall locker über diese Zahl in der Gemeinde. So, der Herr hat was Mächtiges getan. Aber sein Wort, was er gesagt hat, das hält er auch. Wenn es von ihm ist und er das versprochen hat und er das gesagt hat, dann kann vielleicht ja die Zeit, so die Zeitpunkte, die Phasen und so weiter, so können es einfach anders kommen, als was wir denken. Aber er kann das erfüllen. Er ist in der Lage, das zu tun. Und ich entscheide mich einfach so lieber seinem Wort zu glauben, als die Umstände, die um mich herum sind, zu glauben. Und dann kommt das wunderbar zusammen hier in der nächsten Bibelstelle, Römer 4, 21, da steht Folgendes. Er war vollkommen überzeugt davon, dass Gott das, was er versprochen hat, auch tun kann. Und hier kommt einfach diese Punkt 2 und Punkt 1 und 2 kommen einfach in dieser Bibelstelle jetzt wunderbar zusammen. Das heißt, ja, er war überzeugt davon, dass Gott das, was er versprochen hat, was er gesagt hat, dass er das auch dann erfüllen kann. Die beiden Dinge jetzt gehen einfach zusammen. So, er kann das und was er verspricht, ist einfach eine Aussage, dass er das auch möchte und tun möchte. Wenn wir in einem Flugzeug sitzen, ja, und es nachts geht, ja, und meine jede interkontinentale Flug fast ist dann einfach ein Flug durch die Nacht. Also hast du irgendwann jetzt da gesessen und gesagt, ja, wir sind hier dann 300 oder bei diesem großen Flieger oder so 500 Leute. Und wisst ihr, wir vertrauen alle, dass der Pilot uns in die richtige Richtung bringt. Ja, niemand ist ins Cockpit so gestiegen und hat einfach mit dem Pilot darüber geredet oder so, aber vertraut einfach, dass es in die richtige Richtung geht. Ja, dass alle Instrumente funktionieren. Ich schaue aus dem Fenster und ich kann nur schwarz sehen. Und dann vertraue ich erstens, dass das Flugzeug funktioniert bis zum Ziel. Und zweitens, dass derjenige, der so Pilot ist, dass er uns dahin bringt, wo wir dann hin wollen. Und wir sind in dem Moment, wir sind einfach überzeugt, dass das Flugzeug das kann und einfach, dass die Fluglinie so ihr Versprechen auch dann hält, dass es auch dann zum Ziel geht. Wir machen uns keine Gedanken drüber. Ich hätte jetzt so einen Glaube jetzt zum Gott, dass es einfach darüber geht, hey Herr, ich vertraue dir an diese zwei Stellen. Ich bin einfach überzeugt von dem, was du tun möchtest. Dritter Punkt. Abraham glaubte, dass Gott ihn segnen wollte. Ihn segnen wollte. Nicht nur, dass Gott es kann, nicht nur, dass er versprochen hat. Vielleicht sagst du, ja, es ist ja gut, Gott kann uns das einfach dann versprechen. Ja, aber so Abraham glaubte, dass es nicht nur jetzt allgemein war, sondern dass es wirklich ja für ihn eine Gültigkeit hat. Und da seid die meisten von euch dann mit mir gegangen, ja, bis zu diesem Zeitpunkt. Ihr sagt, ja, ich weiß, Gott kann das. Ja, wenn Gott eine Verheißung hat, da kann er das auch erfüllen. Und du kannst, und bestimmt ist der eine oder der andere von euch dann hier heute jetzt gewesen und du sagst, ja, aber gut für dich. Schön, dass es bei dir funktioniert hat, aber bei mir funktioniert es nicht. Bei mir funktioniert es nicht. Und ich möchte dir sagen, dass der Abraham das angenommen hat für sein Leben. Er war überzeugt, dass Gott ihn segnen möchte. Und ich habe eine gute Nachricht für euch, aber wir werden jetzt die Bibelstelle durchgehen. Er möchte auch dich segnen an dieser Stelle. Und hier lesen wir Abraham, 1. Mose 15. Da sprach der Herr zu ihm. Nein, dein Verwalter wird dich nicht beerben. Du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Der Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm, schaue hinauf zum Himmel. Kannst du etwas die Sterne zählen? Dann versprach er ihm, so zahlreich deine Nachkommen werden deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Dann sprach der Herr zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea geführt hat, um dir dieses Land zu geben. Doch Abraham entgegnete, o mächtiger Herr, wie kann ich sicher sein, dass ich es wirklich bekommen werde? Hey, ich mag die Bibel so sehr, weil die Geschichten so ehrlich sind. Hättest du das auch nicht gesagt? Warum hat Gott das erlaubt? Dass so eine Abraham, der Glaubensheld, so warum würde er sowas sagen? Aber ich habe es einfach in meiner Vorbereitung, es hat mich total gesegnet. So da, mitten in das alles, ja, wo der Herr gesagt hat, du bist gerecht und ich segne dich und so weiter, da sagt Abraham zu ihm, oh mächtiger Herr, wie kann ich sicher sein, dass ich es wirklich bekommen werde? Hey, so die Bibel erkennt, dass wir auch nur Menschen sind und hilft uns, dass wir auch sehen können, diese ganz großen Glaubenshelden, sie sind einfach genau wie wir. Sie sind genau wie wir. Von Herz und Blut wie wir. Haben einfach aber anders entschieden. Einfach an Gott geglaubt. Hier, Abraham, der normale Mensch. Da befahl ihm der Herr, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, einen Turteltaube und eine andere Taube. Und dann haben sie da einfach das vorbereitet. Dann schlief der Abraham ein, er hat einen Traum, eine Vision gehabt. Und jetzt geht es weiter im Vers 17. Als die Sonne untergegangen und es ganz dunkel geworden war, für ein rauschender Feuerofen und eine flammende Fackel zwischen den Hälften der Kadaver hindurch, so schloss der Herr an jenem Tag einen Bund mit Abraham und sprach, ich werde dieses Land deinen Nachkommen geben, das ganze Gebiet von den Grenzen Ägyptens bis zum großen Fluss Euphrat, das Land der Keniter, Kenasiter, Kadmoniter, Hethiter, Perisiter, Rephaiter, Amoriter, Kanaaniter, Girgashiter und Jebusiter. Ein Applaus, ja? Okay. Die Erfüllung eines Versprechens kann man nur erleben, indem man drauf wartet. Ja, so. Und hier wartet er einfach. Und er hat das empfangen, so aufgrund Gnade. So, Gott hat es einfach dann ausgesprochen. Abraham, du bist einfach gerecht. Und hier in Römer 4 geht dann die Geschichte weiter, weil die Bibelstellen sind wichtig. So in Vers 22. Römer 4, ein Kommentar auf die ganze Geschichte von dem Abraham. Und wegen dieses Glaubens erklärte Gott ihn für gerecht. Erklärte Gott ihm, wegen ihres Glaubens erklärte Gott ihm für gerecht. So ein bisschen später, Kapitel 5, da steht ja so, wir haben die Gabe der Gerechtigkeit empfangen. So, es ist nichts, wofür wir arbeiten können. Ja, du, als ich dann diese Geschichte früher erzählt habe, haben einige von euch gesagt, ja, so der ist der Pastor, so irgendwie so ein Heiligschein oder so hat er über seinen Kopf und er lebt ein bisschen anders oder so. Das kann Gott für ihn machen, alles klar. Aber ich möchte sagen, ja, so ich kann auch nicht dafür leben. So, ich kann das nicht umsetzen. Ich habe Fehler und Sünde in meinem Leben. Ich kann das nicht. Aber er hat mir die Gabe der Gerechtigkeit gegeben und ich nehme es einfach an. Und der Abraham, der hat einfach geglaubt und es wurde als Gerechtigkeit bei Gott empfunden. Er hat ihm gerecht ausgesprochen. Und hier kommt das und das ist für uns ja das Wichtigste an dieser Stelle. Und wegen dieses Glaubens erklärte Gott ihn für gerecht. Doch diese wunderbare Zusage, dass Gott ihn für gerecht erklärte, gilt nicht nur für Abraham. Sie würde auch für uns in der Schrift festgehalten. Denn Gott wird auch uns für gerecht erklären, wenn wir an ihm glauben. Der Jesus, unserem Herrn, vor dem Toten, der den Toten auferweckt hat, wegen unserer Sünden musste Jesus sterben und er wurde auferweckt, um uns vor Gott gerecht zu sprechen. Halleluja! Nicht nur für den Abraham gilt das. Und nicht nur für die Ausgewählten oder Auserwählten. Das gilt auch für dich und für mich, wenn wir sagen, ja, so ich glaube an Jesus mit meinem Leben. Und da solltet ihr auch dann angesprochen sein, ja, wenn du zum ersten Mal hier bist oder auf der Suche bist. Ich möchte dir sagen, es gibt nur einen Weg zum Himmel. Jesus hat gesagt, ich bin ja der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es kommt keiner zum Vater außer durch mich. Es geht nur über Jesus. Ich möchte dir sagen, ja, so finde heraus, wer ist dann dieses Jesus? Was hat er gemacht? So, was hat er getan? Wie hat er gelebt? Welche Aussagen hatte er gehabt? Er ist nämlich dann auferstanden. Es gibt sehr gute Beweise dafür. Dafür haben wir Auferkurs. Aber ich möchte dir sagen, ja, so geh nicht nach Hause und sagen, pff, ja, ich war einfach da für eine Babysegnung und irgendwas oder so. Die verrückte Christen, meine, tut mir leid, dass meine Kinder auch so sind und keine Ahnung, was sie alles sagt, ja. Ja. Aber überlege in dein Herz, was wenn dein Enkelkind, dein Enkelsohn doch recht hat? Wie trifft's dann dein Leben? Weil eines kann Jesus nicht sein, und das ist da halb richtig und halb falsch. Weil seine Aussagen waren jetzt radikal, ja oder nein. Ja, und es gilt einfach für dein Leben. Wenn er doch recht hat, dann bist du dran, einfach zu sagen, ja, was tue ich mit dem, was er angesprochen hat und welche Ansprüche er hat. Römer 5, Vers 1. Da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnade geschenkt, in der wir uns befinden. Und wir sehen voller Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen. Weil wir dieses Leben haben, weil wir so vom Abraham lernen können, jetzt wie funktioniert einfach der Glaube, und wir uns auf den Weg machen können und sagen können, er kann das. So seine Verheißungen kann er auch dann umsetzen. Und nämlich, weil er auch durch den Glauben für mich persönlich ist, hat es einige Folgen. Und hier lesen wir das. Hier sind die Folgen. Die Folgen sind, dass mein Glaube sicher werden kann. Du kannst einfach einen sicheren Glaube haben. Du kannst einen Frieden mit Gott haben. Du kannst freien Zutritt zu Gott haben. Wenn du sagst, ich habe jetzt keinen freien Zutritt zu Gott, da hast du nicht verstanden, ja, so wie schnell und wie möglich und wie schnell und wie kraftvoll er einfach so alles, was dich bindet, da freisetzen kann oder entfernen kann von dir, sodass du frei bist. Er kann das. Freien Zutritt zu Gott. Freude. Wo kommt das her? Aus deinem sicheren Glaube. Wenn du sicher bist in diesem Glaube, wie es hier in der Bibel steht, dann sind einfach diese Dinge möglich. Ja? Wir haben Frieden. Wir haben freien Zutritt zu ihm. Wir haben Freude. So, wenn du das nicht verstehst, ja, wenn es Menschen sind, die das nicht verstehen, das einfach für sie eine Religion ist, ja? Ja, dann können sie dann ja nichts erwarten, was wirklich Leben hat. Passieren ja Zeichen und Wunder in Glaubensgesellschaften, wo die Menschen ja nicht an diese Gnade Gottes glauben. Ich würde sagen, vielleicht, aber viel, viel weniger. Weil wenn wir Gott vertrauen wollen für Zeichen und Wunder und alles Mögliche, so dann fängt es damit an, dass wir dann diese Sicherheit vor ihm haben. Ich bin gerecht vor dir, du hast es ausgesprochen. Und diese Glaube können wir von dem Abraham lernen. Doch dafür kannst du einfach nichts tun. Es ist ein Geschenk von ihm. Er möchte einfach dich segnen. So, kommen wir zu den paar praktischen Dingen, die ich denke wichtig sind. Ein paar praktische Dinge. Du sagst, Wayne, ich möchte es in meinem Leben umsetzen. Was schlägst du vor? Aus dieser Predigt heute schlage ich vor, dass du Psalm 19, ja. Hast du 19 übersetzt? Ja, okay. Psalm 19. So, nimm einfach diesen Psalm mit nach Hause. Und in deine Zeit diese Woche, wenn du jetzt Zeit mit Gott hast, lese diesen Psalm ausführlich durch. Und an jedem Bibelvers sag einfach, Herr, was habe ich für ein Bild von dir? Bist du wirklich dein Schöpfer des ganzen Himmels in meinen Augen? Bist du wirklich der Gott, der das von nichts dann Dinge ins Leben rufen kann? Bist du wirklich derjenige, der das von dem, was gestorben ist, wirklich Leben schenken kann? Das ist das Erste. Und dann bei diesem Psalm kannst du auch sagen, Herr, so was für einen Blick habe ich ja von deinem Wort. Von dem, was du sagst, ist richtig. Das Zweite ist, proklamiere neu die persönliche Zusagen Gottes für dein Leben. Ja? So für dein Leben. Ja, was hat Gott zu dir gesagt? Und es gibt Menschen, die sagen, ja, Gott hat zu mir gar nichts gesagt. Aber sein Wort ist eine Botschaft an dich. Ja, was hast du, welche sind deine Lieblingsbibelverse? Schreib sie einfach auf und sage, Herr, du hast es zu mir gesagt. Ich nehme es einfach an für mein Leben. Ja, so ich möchte einfach so deinem, was du gesagt hast, vertrauen. Und dann gibt es natürlich dann auch, was wir nennen ja Prophetien oder auch persönliche Prophetien, wo ich dann absolut glaube, es gibt das ja durch die ganze Bibel hindurch. Vielleicht eine kurze Werbung. Ja, es kommt dann Anfang März, ihr könnt es im Internet lesen, wir werden hier die Werbung dafür machen. Aber wir werden eine intensive prophetische Zeit hier in der Gemeinde erleben. Wir haben 3 Leute jetzt eingeladen, aus dem Ausland hier bei uns ja zu dienen. 3 zusammen für die Woche. So, und wir vertrauen einfach, dass wir einen Durchbruch haben im Prophetischen. Das Echte. Weil es kann einfach Leben freisetzen. Diese Dinge, die ich empfangen habe, sie haben bei mir Leben freigesetzt. Und das Dritte ist, bitte ihm eine Offenbarung, deine vollkommene Gerechtigkeit vor ihm. Deine vollkommene Gerechtigkeit. Es ist eine Gabe, die Gott uns geschenkt hat. Du kannst gar nicht dafür arbeiten. Und wir sind so schwach im Glauben manchmal, weil wir das nicht angenommen haben jetzt, was er für uns schon getan hat. Es ist eine Gabe, du kannst gar nicht dafür arbeiten, nur annehmen. Und Abraham ist Vater des Glaubens geworden, weil er nämlich ja an Gott geglaubt hat und gesagt hat, Herr, ich nehme es an. Und da hat Gott das für richtig empfunden, mit ihm einen Bund zu schließen. Und er hat auch mit uns einen Bund geschlossen, nämlich den neuen Bund in Christus. Und deswegen können wir auch da so sicher sein. Lasst uns zusammen aufstehen. Und die Musiker, kommt bitte nach vorne. Ich möchte dir eine Gelegenheit geben heute, dass du einfach neu deine Beziehung mit Gott festmachen kannst. Und es geht um uns zuerst einfach um diejenigen, wo du sagst, ja, ich bin einfach hier, so ich möchte einfach Jesus in mein Leben einladen, aber ich weiß nicht, wie das geht. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, dass du genau das tun kannst. Wenn wir einfach, vielleicht schließen wir dir einfach die Augen. Und jeder bete einfach zu Gott. Wenn du heute Jesus in dein Leben einladen möchtest, dieser Jesus Christus, der für dich gestorben ist, der deine Strafe auf sich genommen hat, der auferstanden ist, wenn du an ihm glauben möchtest, dann bete einfach folgendes Gebet. Herr Jesus, es tut mir leid für das, was ich getan habe. Es tut mir leid, ja, für die Sünde in meinem Leben. Heute kehre ich um. Heute komme ich zu dir. Heute glaube ich an dir für meine Erlösung. Danke, dass von heute du mein Herr sein möchtest. Und danke, dass du mein Herr bist. Ich lade dich in mein Leben. Amen. Und für den Rest, für uns alle. Herr, wir kommen zu dir. Und Herr, ich danke dir so sehr, dass Abraham ein Mensch war wie wir, dass das, was wir von dem Abraham lernen können, nicht außer Reichweite ist, das kann auch für uns genauso gelten. Und wir wollen heute einfach bekennen, du bist der Gott, der die Dinge aus dem Tod ins Leben rufen kannst. Du bist der Gott, der ins Dasein rufen kannst, was vorher nicht da war. Und du bist der Gott, der uns ganz persönlich auch segnen möchte. Und wir bitten dich, dass du jede in dem Raum heute, dass du uns eine neue Sicherheit gibst in unserem Glaube. Eine Sicherheit, weil wir gerecht vor dir sind. Unerschütterlich. Herr, wir wollen, dass unser Bild von dir größer wird. Und aus als Folge davon, dass unser Glaubenspegel steigt, viel weiter steigt. Herr, das ist ein Jahr des Glaubens für uns als Gemeinde. Herr, wir wollen ja weiter wachsen in dir.